Langsam bekomme ich kalte Füße. Vielleicht haben die einen oder anderen sich gewundert, warum kommt sie auch Ende Oktober, wenn der kalte Nordwind uns erhascht hat mit Sandalen in den Gottesdienst. Das sind meine Jesus-Latschen. Die habe ich vor ein paar Jahren zu Israel gekauft. Aber ich habe sie nicht einfach gekauft, sondern ich habe sie dort erhandelt. Ich habe sie ersteigert. Ich war dort auf dem arabischen Markt und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Es hat alles voller solcher Lederschuhe. Und ich habe gedacht, so ein Paar muss ich haben. Und ich bin auf so einen Verkäufer zu und habe ihn gefragt, ja, wie viel kostet die? Und er hat mir gesagt, ja, so 250 Schekel möchte er gerne für die Latschen haben. Und ich fand das schon viel, das sind 45 Euro. Und dann habe ich auch verhandelt. Dann habe ich gesagt, also für 200 Schekel würde ich es vielleicht nehmen. Und er hat gesagt, ja, also okay, 200. Dann habe ich gedacht, das ist schon ein viel. Vielleicht für 150 würde ich es nehmen. Dann hat er gesagt, ja, also komm, 150. Und ich wusste, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil es kommt dann der Punkt, dann nehmen sie die Schuhe und hauen sie dir um die Ohren. Man darf nicht zu weit gehen. Aber ich habe nochmal gefragt und habe gesagt, ja, es klingt mich immer noch ein bisschen viel. So für 100 würde ich es nehmen. Und er gesagt, also für 100. Und so habe ich die Schuhe da ersteigert. Und ich habe immer wieder an die Schuhe müssen denken, wie ich mich in dieser Woche mit dem heutigen Predigtext auseinandergesetzt habe. Die Frage heute ist, warum betet Christen? Warum betet Christen? Und ich habe den Text ausgewählt, den Paul uns gelesen hat, weil er ist das erste Gebet in der Bibel. Wenn ihr die Bibel von Anfang an lest, stößt ihr hier im 1. Mose 18 das erste Mal auf ein Gebet. Und das Gebet, das tönt für mich gleich nach einem Handel. Der Abraham verhandelt da mit Gott. Der Abraham verhandelt mit Gott über das Ergehen von den Menschen in Sodom. Es ist ganz offensichtlich, dass in dieser Stadt das Unrecht zum Himmel schreit. Es herrscht Unterdrückung, es herrscht Gewalt, es herrscht Leiden. In dieser Stadt Sodom geschieht ganz Schlimmes. Die Ungerechtigkeit löst Schreien aus, die bis zu Gott an den Himmel antönt. Und Gott kommt aber, um sich ein Bild zu machen. Gott ist interessiert am Ergehen der Menschen in Sodom. Gott kommt aber auch, um zu richten. Gott kommt, um zu richten. Vielleicht wisst ihr, wie die Geschichte ausgeht. Nämlich so, dass Gott Sodom und Gomorra, eine zweite Stadt, vernichtet. Er lässt Feuer und Schwefel vom Himmel regnen und zerstört die Städte, ihre Einwohner und alles Land. Gott kommt, um zu richten. Und vielleicht ist das ein Punkt in dieser Geschichte, wo du das erste Mal denkst, ist das nicht eine komische Geschichte? Ist das nicht ein brutaler Gott, der so etwas macht? Wenn man heute Menschen fragt, wie sie sich Gott vorstellen, dann bekommt man bei denen, die noch eine Gottesvorstellung haben, vielmals die Antwort, es ist ein Gott von der Liebe, ein Gott von der Gnade. Gott ist ein barmherziger Gott. Selten reden Leute über einen gerechten Gott. Selten reden sie über einen richtenden Gott oder über einen strafenden Gott. So ein Gott ist heute nicht mehr im Trend. Über so einen Gott will man heute nicht mehr viel hören. Aber wisst ihr was? Wenn du nicht an einen richtenden Gott glaubst, dann hast du keinen gerechten Gott. Wenn du nicht an einen richtenden Gott glaubst, hast du keinen gerechten Gott. Was wäre das für ein Gott, wo all das Leiden sieht, wo das Schreien gehört, die Ungerechtigkeit und wo nicht handelt? Wenn er nicht wird handeln, wenn er nicht wird richten, wäre er nicht gerecht. Gott muss richten, Gott muss strafen, damit er ein gnädiger Gott ist. Es sind wie zwei Seiten von einer Medaille. Der Abraham weiß um den Zusammenhang. Der Abraham weiß, Gott muss die Ungerechtigkeit von Sodom strafen. Und trotzdem hat der Abraham Hoffnung. Trotzdem hat der Abraham Hoffnung und wendet sich an Gott. Und er macht das wie ein Anwalt, wie ein Verteidiger vor Gericht. Vielleicht kennt ihr die Sendungen aus dem Fernsehen, wo Anwälte redet für ihre Angeklagten, wo sie sie verteidigen. Abraham fährt an, für die Stadt zu verhandeln. Er versucht, zwischen Gott und diesen Menschen in Sodom zu vermitteln. Er versucht, eine Brücke zu schlagen. Eine Brücke zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen. Beter sind Brückenbauer. Beter sind Brückenbauer. Sie bauen Brücken zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen. Sie bauen Brücken zwischen dem Himmel und der Erde. Beter sind Brückenbauer. Und der Abraham fragt Gott und er handelt. Und er sagt, wenn du 50 Gerechte in dieser Stadt findest, willst du sie dann nicht verschonen? Würdest du sie dann nicht verschonen? Und der Abraham, und Gott sagt, ja. Und der Abraham fragt, und wenn es nur 45 sind? Und Gott sagt, ja. Und der Abraham fragt, ja, und wenn es nur 40 sind? Und Gott sagt, ja. Und wenn es nur 30 sind? Ja. Und wenn es nur 20 sind? Ja. Und wenn es nur 10 sind? Gott sagt selbst dann ja. Gott sagt immer wieder ja. Gott geht auf den Abraham ein. Gott lässt mit sich verhandeln. Gott kommt dem Abraham entgegen. In dem Entgegenkommen von Gott sehen wir etwas ganz Wesentliches über seine Person. Wir sehen, Gottes Wille zu retten ist so viel grösser als sein Wille zu strafen. Gottes Wille zu retten ist so viel grösser als sein Wille zu strafen. Und deshalb geht er auf die Bitte vom Abraham ein. Wir Christen, wir beten, wenn wir wissen, Gott rettet lieber, als dass er straft. Er lässt sich erweichen, Gott lässt sich bitten, Gott lässt sich gewinnen. Christen beten, weil sie wissen, Gott geht auf mich ein. Was heisst das? Was heisst das für unser Gebet? Es heisst, kein Gebet ist umsonst. Es gibt immer Hoffnung. Vielleicht betest du seit Jahren für einen Menschen, den Gott nicht kennt. Dann bleib weiter dran. Gott will lieber retten als strafen. Bleib dran, ring mit Gott, verhandle über den Menschen mit Gott. Einmal im Monat kommen wir hier zusammen am Mittwochabend zum Gemeindegebet. Und vielleicht fragst du dich, warum eigentlich? Was bringt's? Vielleicht bist du nie dabei gewesen. Wir kommen dort zusammen. Unser Zusammenkommen im Gebet ist ein Ausdruck von dieser Hoffnung. Von dieser Hoffnung, dass Gott lieber rettet, als dass er straft. Es ist ein Ausdruck davon, dass wir Hoffnung haben für das Zürichseeufer, dass wir Hoffnung haben, da etwas zu bewegen, da etwas zu verändern, auf Gott einzuwirken und ihn zu bestürmen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du auch an den Gott von der Hoffnung glaubst, dass du mithilfst, dass du mitringst, dass du mitkommst ins Gemeindegebet und mit verhandelst. Verhandelst für die Region, für die Menschen, die da leben und die uns am Herz liegen. Unser Gebet ist Ausdruck von unserer Hoffnung und es zeigt, wie viel wir Gott zutrauen. Christen beten, weil sie wissen, Gott lässt mit sich verhandeln. Gott lässt mit sich verhandeln. Christen beten aber auch aus einem zweiten Grund. Ich frage mich, warum hat Gott zum Handeln mit Abraham immer wieder können Ja sagen? Warum hat er immer wieder können eingehen auf die Bitte vom Abraham? Wenn er gnädig und gerecht ist, kann er ja eigentlich nicht einfach das Auge zudrücken. Ja, der Abraham hat mich jetzt bittet für Sodom, also komm, wir drücken das Auge zu, wir verschieben die Strafe, wir lassen es sein. Das kann Gott nicht, wenn er gerecht ist, wenn er gnädig wird sein. Und er kann das auch nicht über uns. Er wird auch über unserem Leben nicht eines Tages einfach können, ein Auge zudrücken. Wieder nicht können. Aber wenn wir genau anschauen, dann sehen wir, hinter Abraham seiner Bitte steht ein bisschen mehr. Der Abraham sagt nämlich, wenn du 50 gerechte Menschen in dieser Stadt findest, willst du dann nicht der ganzen Stadt vergeben, wegen diesen 50 Gerechten, die es dort hat. Willst du ihnen nicht vergeben, wegen diesen 50 Gerechten? Der Abraham fragt nicht, kannst du nicht einfach ein Auge zudrücken und dieser Stadt vergeben? Er fragt auch nicht, kannst du einfach die paar Gerechten, die da noch sind, rausretten? Der Abraham hat die Familie in Sodom. Der Lot und seine Familie haben dort gelebt. Und es waren einigermaßen anständige Leute. Aber der Abraham fragt nicht, kannst du sie nicht einfach rausretten und den Rest vernichten? Sondern der Abraham fragt, ist es möglich, dass du die ganze Stadt rettest, dass du alle vergisst, wegen diesen wenigen Gerechten, die in dieser Stadt leben? Ist es möglich, dass eine fremde Gerechtigkeit, Gerechtigkeit von jemand anderem, einen Ungerechten gerecht macht? Stellvertretend einen Ungerechten gerecht macht. Wisst ihr was? Der Abraham hat da im ersten Buch der Bibel ein göttliches Prinzip entdeckt. Das Prinzip der Stellvertretung. Der Abraham hat entdeckt, Gott akzeptiert Stellvertretung. Das Prinzip der Stellvertretung ist ein Prinzip, das uns in unserer westlichen Kultur heute völlig verloren gegangen ist. Wir haben kein Gespür mehr für das. Bei uns ist es so, dass wir in einer ganz individualistischen Gesellschaft leben und jeder verantwortlich ist für sein Handeln. Er ist verantwortlich für das, was er falsch macht, für seine Fehler, und er ist verantwortlich für sein eigenes Glück. Jeder ist der Schmied von seinem eigenen Glück bei uns. Wenn jemand Seich macht, dann wollen wir heute, dass er das Gott in Ordnung tut, dass er das Gott auslöffelt, und zwar persönlich mit allen Konsequenzen. Wir schauen bei Gericht heute ganz genau, wer ist schuld und wer nicht. Wir wollen den Schuldig finden. Wenn du mit dem Auto zu schnell fährst, dann wird das Fötterli von deinem Gesicht gemacht. Wieso? Weil du sollst gebüßt werden. Nicht eventuell irgendein anderer, wo das Auto auch noch fährt, sondern du sollst gebüßt werden. Jeder soll für seine Fehler müssen anstehen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir selber Einsatz dafür geben. Wenn jemand etwas in den Schoss fällt, dann finden wir das unfair. Oder? Wir können nicht jemand anders für uns zur Prüfung schicken oder zum Bewerbungsgespräch, weil der andere würde das viel besser machen. Wir müssen selber gehen. Wir kennen die Stellvertretung heute nicht mehr. Aber Gott kennt sie. Und die Bibel kennt das Prinzip der Stellvertretung auch. Weder Gott noch die Bibel sind derart individualistisch wie wir heute in unserer westlichen Kultur. Bei Gott gilt das Prinzip der Stellvertretung. 50 Leute sind genug für die ganze Stadt. 40 sind genug, 30, 20, 10 Leute sind genug für ganz Sodom zu retten. Mich fasziniert das. Wisst ihr, was das heisst? Wir sind so eine kleine Gemeinde hier am Zürichseeufer. Aber Gott sagt, 10 Leute sind genug, dass ich meine Gnade ausgüsse. Das heisst jetzt nicht, wir dürfen uns reduzieren, wir dürfen alle daheim bleiben und wir wählen 10 aus, die da bleiben. Aber es sagt mir, Gott hat Hoffnung. Bei Gott ist mit wenig ganz, ganz viel möglich. Bei Gott ist mit wenig viel möglich. Er braucht wenige, um viele zu retten. Gott sagt immer wieder, ich akzeptiere Stellvertretung. Wir finden das immer wieder in der Bibel. Es genügen 10 Gerechte, damit ganz Sodom gerettet werden kann. Wenn ich die Geschichte gelesen habe, ist in mir vor allem eine Frage aufgekommen. Warum hört der Abraham bei 10 auf? Ich hätte mir gewünscht, dass er weitermacht. Dass er sagt, Herr, und wenn es nur einen ist, rettest du auch ganz Sodom, wenn es nur ein Gerechter hat. Leider geht der Abraham nicht so weit. Unser Bibeltext auch nicht. Aber der Abraham hat ein göttliches Prinzip entdeckt. Er hat entdeckt, Gott akzeptiert Stellvertretung, aber er hat es wie noch nicht ganz zu Ende geführt. Er hat nicht den Mut gehabt. Wir wissen nicht genau, wieso der Abraham nicht weiterfragt. Vielleicht, weil er weiss, selbst einen würde er nicht finden. Selbst der Lot wäre ja nicht absolut gerecht. Es braucht eine absolut gerechte Person. Und jetzt passiert etwas Geniales. Ein paar Jahrtausend später sagt Gott selbst zu dieser Frage, und wenn es nur einen hat, ja. Jesus Christus ist der eine absolut Gerechte, der mit seiner Gerechtigkeit stellvertretend Ungerechte gerecht machen kann. Jesus ist absolut gerecht, er ist ohne Sünde. Und gleich ist er auf Golgatha für alle Ungerechtigkeit gestorben. Er ist auferstanden, er lebt und er bietet uns seine stellvertretende Gerechtigkeit an. Gibt es den Moment in deinem Leben, wo du die stellvertretende Gerechtigkeit angenommen hast? Gibt es den Moment in deinem Leben, wo die Gerechtigkeit von Jesus deine Gerechtigkeit geworden ist? Wenn nicht, hast du heute die Chance. Du hast die Chance, seine Gerechtigkeit anzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg, um das Gericht herum zu kommen oder daran vorbei. Ich finde es so spannend, was da passiert in dem ersten Buch der Bibel. Es nimmt etwas seinen Anfang, was in Jesus seinen Höhepunkt findet. Fremde Gerechtigkeit macht Ungerechte gerecht. Es ist wie eine Symphonie, wo da im Alten Testament ganz, ganz leislich anklingt und dann wie immer lauter und lauter und lauter und lauter wird und in Jesus ihren Höhepunkt nimmt. Mich fasziniert das. Mich fasziniert die Bibel. Mich fasziniert, was Gott so früh angelegt hat und was er uns Stück für Stück offenbart. Ein Gerechter genügt. Ein Gerechter genügt. Der Grund, warum so viele Leute im Westen das Evangelium nicht mehr verstehen, ist, weil sie das Prinzip der Stellvertretung nicht mehr kennen. Wir kennen es aus der Bibel. Die Bibel lehrt uns das. Gott akzeptiert Stellvertretung. Was heisst das für unser Gebet? Was heisst das für unser Gebet? Wenn Gott Stellvertretung akzeptiert, dann heisst das, wenn wir stellvertretend für andere beten, akzeptiert er das auch. Er erhört das Gebet, wo wir stellvertretend für andere beten. Und ich möchte uns fragen, um wer dreht sich dein Gebetsleben? Kreist es vor allem um dich selber und um deine Bedürfnisse oder zieht es weitere Kreise? Betest du für weitere Kreise? Das Christentum hat heute keine Schlagkraft mehr, weil viele Christen nur noch bis zur eigenen Haustür beten. Für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Wünsche. Wir verfallen doch so schnell in unser Gebet und nur zu unseren Wünschen. Oder wir beten für all das, was auf uns auf dem Herzen liegt, für unsere Familie, für unsere Bedürfnisse, für unseren Tag. Und dann haben wir das Gefühl, oh, jetzt habe ich aber schon lange gebetet und höre auf. Und das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Ich habe deshalb angefangen, mit einer Liste zu beten. Und auf der Liste stehen Menschen, stehen Sachen, an die denke ich nicht automatisch, an die denke ich nicht spontan, sondern die Liste erinnert mich an die Sachen. Auf dieser Liste stehen Menschen außerhalb von meiner Haustür, Ereignisse außerhalb von meinem Dorf, von meinem Land. Und auf dieser Liste stehen Bitten. Und wenn die Bitten eines Tages erhört worden sind, dann übernehme ich sie als Dankesanliegen auf eine neue Liste. Wisst ihr wieso? Ich würde nie so lange für etwas danken, wie ich für etwas gebetet habe, wenn ich das nicht auf meiner Liste hätte. Christen beten, weil sie wissen, Gott akzeptiert Stellvertretung. Und wir haben einen Auftrag, stellvertretend für andere zu beten. Ich finde es noch faszinierend, was man vom Abraham lernen kann in Bezug auf seine Gebetshaltung. Wie betet der Abraham? Es sind zwei Sachen. Der Abraham betet verankert in der Welt und verankert im Himmel. Und der Abraham betet mit Mut und mit Demut. Was heisst, dass der Abraham verankert ist im Himmel und verankert in der Welt? Ich habe am Anfang gesagt, Beter sind Brückenbauer. Beter schlagen die Brücke zwischen dem Himmel und der Erde, zwischen Gott und den Menschen. Aber das gelingt uns nur, wenn wir in beiden Welten verankert sind. Wenn wir daheim sind, da, und wenn wir daheim sind, im Himmel. Was heisst es, verankert sein auf dieser Welt, auf dieser Erde? Das heisst, ich brauche ein Herz für diese Welt. Ich brauche ein Herz für die Welt, für das, was geschieht auf dieser Welt. Und das heisst, ich muss bereit sein, anzuschauen. Der Abraham begleitet die drei Männer, der Herr und seine zwei Engel, nach Sodom. Er geht mit und Gott sagt, ich muss da hingehen und schauen, was da los ist. Und der Abraham geht mit und er ist bereit, mit anzuschauen. Gott sieht das Leid in unserem Umfeld. Sehen wir es auch? Sind wir bereit, anzuschauen? Auch heute tönt Geschrei bis zum Himmel. Es gibt so viel Not. Es gibt so viel Not. Schaut das ISIS, das Ebola, schaut die Not in unserer Familie, die Ungerechtigkeit, die bei uns herrscht. Sei es am Arbeitsplatz, in der Schule. Wir haben Armut in unserem Land. Auch bei uns tönt das Lied bis zum Himmel. Wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir als Christen darauf? Verdröhlen wir uns in wilden Endzeitspekulationen, denken, Jesus kommt eh bald wieder und resigniert? Oder treibt uns das ins Gebet? Treibt uns das ins Gebet, wie es der Abraham getrieben hat? Sind wir bereit, mit Gott zu verhandeln über das, was auf dieser Erde passiert? Ringet mir um seine Gnade. Betest du stellvertretend für Verfolgte, stellvertretend für Unterdrückte? Nur mehr betest du für Gottlose? Wisst ihr, für wer der Abraham da betet? Wisst ihr, wer in Sodom gelebt hat? Es sind Kanaaniter gsi. Kanaaniter sind die Feinde vom Volk Gottes. Betest du für deine Feinde? Betest du für die Menschen, die dir das Leben schwer machen? Der Abraham hat es gemacht. Betende Christen müssen in dieser Welt verankert sein. Ihre Aufgabe ist es, die Welt vor Gott zu tragen. Seit dem Ukraine-Konflikt steht der Putin auf meiner Gebetsliste. Ebola steht auf meiner Gebetsliste. ISIS steht auf meiner Gebetsliste. Es ist die Aufgabe für uns, die Welt vor Gott zu tragen, in dieser Welt verankert zu sein. Wir sind Brückenbauer. Aber wenn wir eine Brücke bauen wollen, müssen wir uns auch am anderen Ufer verankern. Wir müssen uns verankern im Himmel. Was heisst das? Damit wir es überhaupt aushalten können, anzuschauen, was in dieser Welt passiert, müssen wir bei Gott verankert sein, in seinem Wort, in seinem Willen. Gott sagt im Vers 17, wie könnte ich denn Abraham verbergen, was ich möchte tun? Gott möchte uns seinen Willen zeigen. Wenn wir beten, ohne im Himmel verankert zu sein, dann beten wir nicht mehr im Sinn von Gott. Dann beten wir nicht mehr um Sachen, die er erhören kann. Du kannst intensiv und jahrelang um einen Ferrari beten. Wenn es aber nicht in Gottes Sinn ist, schenkt er dir den Ferrari nicht. Ich störe mich manchmal an diesen Gebet von Christen, die gehen zur Post und sagen, Jesus, soll ich das oder das Paar Schuhe nehmen? Soll ich nächstes Jahr nach Mallorca oder in die Malediven in die Ferien fliegen? Für was beten wir? Wir drüllen uns so sehr um uns selber. Schauen wir darüber aus. Sind wir bereit, darüber auszuschauen? Sind wir bereit, zu schauen, was will Gott? Jesus sagt, was ihr bittet, in meinem Namen, das will ich tun. In meinem Namen. In seinem Namen beten heisst in seinem Sinn beten. Heisst beten für die Anliegen, die Gott bewegt. Und die kennen wir nur, wenn wir die Bibel kennen. Die kennen wir nur, wenn wir die Bibel kennen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir suchen und forschen in dem Wort, was möchte Gott für uns. Seit Christen stille Zeit machen, stille Zeit ist die Zeit, wo man sich mit Gott nimmt, besteht sie aus Gebet und Bibel lesen. Weil das eine ohne das andere nicht wert ist. Es braucht beides. Es braucht beides. Und zuletzt möchte ich nur auf die zweite Gebetshaltung schauen vom Abraham. Der Abraham ist prägt von Mut und von Demut. Der Abraham ist prägt von Mut und von Demut. Der Abraham betet extrem mutig. Er fragt Gott noch einmal und noch einmal. 50, 45, 40. Er wagt etwas. Und wisst ihr, warum er etwas wagen kann? Weil er eine ganz tiefe, intime Beziehung zu Gott hat. Er weiß, ich kann nur noch mal nachhaken. Gott lässt sein Vaterherz vielleicht erweichen. Ich finde das immer so spannend, wenn man nach dem Gottesdienst rausgeht, steht dahinter immer das runde Gestell mit diesen Guetzli. Und irgendwann kommen dann Kinder rauf und dann gehen sie nähen. Und irgendwann schalten sich die Eltern ein und sagen, jetzt ist aber genug. Und dann kommen die Kinder und sagen, Papi, darf ich noch eins? Darf ich noch eins? So eins, darf ich noch eins? Und wisst ihr, warum sie fragen? Weil sie ein Vertrauen haben, dass der Papi ja sagt. Weil sie wissen um die Nachgiebigkeit der Eltern. Weil sie ein Vertrauen haben in ihre Eltern. Und das Vertrauen, das brauchen wir in Gott. Und wenn wir eine tiefe und intime Beziehung zu Gott haben, dann haben wir den Mut, auch mal ein bisschen nachzuhaken und nachzufragen und dran zu bleiben an Gott. Wichtig ist es aber, dass wir bei all dem Mut, den wir haben in unseren Gebeten, demütig bleiben. Der Abraham, der bittet immer wieder, aber jede seine Bitte macht deutlich, dass er sich bewusst ist, mit wem er redet. Dass er mit Gott von Himmel und Erde redet. Er sagt, ich habe mich unterwunden, mit dem Herz zu reden. Das heisst, ich bin mir bewusst, dass ich es wage, mit dem lebendigen Gott zu reden. Herr, wird nicht zornig, aber ich frage nochmal, sagt er. Der Abraham weiß, mit wem er redet. Er hat den nötigen Mut, aber er hat auch die nötige Demut. Er weiß, die Verhandlungen mit Gott, die müssen nicht nach meinem Willen ausgehen. Gott muss nicht, wie ich meine, er müsste. Er darf auf meine Bitte eingehen, aber er muss nicht. Er hat die Freiheit, als Gott zu handeln, wie er möchte. Wenn wir uns Demut bewahren in unseren Gebeten, dann bewahren wir uns vor Enttäuschungen. Wenn ich weiss, ich rede mit dem lebendigen Gott und er ist kein Wunschautomat, wo ich oben mein Gebet reinschiesse und unten meinen Wunsch rausziehe, sondern er ist der lebendige Gott und er hat Freiheit, meinen Wunsch zu hören, aber er hat auch die Freiheit, ihn nicht zu hören. Manchmal ist das doch schwierig, oder? Wir beten für Sachen und es kommt anders. Und am Anfang habe ich gesagt, wir haben einen Gott, der mit sich verhandeln lässt. Das stimmt. Aber eben nicht immer. Wenn wir uns Demut erhalten in unseren Gebet, dann gestehen wir das Gott ein, dass er auch so handeln darf, wie wir es nicht würden wünschen. Deshalb braucht unser Gebet Mut und Demut. Ich fasse zusammen. Die Frage war, warum beten Christen? Christen beten, weil sie wissen, Gott lässt mit sich verhandeln. Sein Wille zu retten ist grösser als sein Wille zu strafen. Und er geht auf unsere Bitte ein. Auf die Bitte, die man betet in seinem Namen. Christen beten auch, weil sie wissen, Gott akzeptiert Stellvertretung. Er hat in Jesus gezeigt, dass er fremde Gerechtigkeit den Ungerechten gerecht machen kann. Wie Jesus stellvertretend für uns Christen gewirkt hat, sollen wir jetzt für andere Menschen wirken. Wir sollen für sie beten, wir sollen weite Kreise ziehen mit unseren Gebeten, über unsere Haustür raus. Und wer bittet, soll zum einen im Himmel verankert sein, er soll wissen, was will Gott, und zum anderen auf dieser Erde verwurzelt sein. Er soll das Ergehen, was da passiert, vor Gott bringen. Und er soll in Mut beten, zum Vater und in Demut. Mit der Freiheit, dass Gott auch anders handeln darf. Ich bete. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns das geschenkt hast, dass wir mit dir reden können. Dass wir zu dir kommen dürfen. Es ist ein Privileg auf der einen Seite und es ist eine Verantwortung auf der anderen Seite. Und ich bitte dich, dass du uns das neu bewusst machst, welche Verantwortung auch im Gebet steckt. Wir haben einen Auftrag da, wir haben einen Auftrag mit unserem Dasein, mit unserem Leben. Und ich bitte dich, dass wir den wahrnehmen dürfen. Ich bitte dich, dass wir immer wieder erleben dürfen, wie du uns antwortest, wie du auf unser Gebet eingehst. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du unserem Glauben hilfst, dann, wenn du anders handelst, als wir gebetet haben. Schenk uns Kraft, schenk uns ein tiefes Vertrauen in dein Vaterherz, das sich immer wieder erweichen lässt über dieser Welt. Amen.